Ja, wir könnten eigentlich schon aufhören jetzt, oder? Aber ein bisschen wollen wir ein bisschen nachdenken über die Grundlage des Ganzen, warum wir das eigentlich sagen können oder wohin gehen wir. Und genau, ich habe euch auch heute einen Text mitgebracht, der eigentlich nicht so oft von hier vorne vorgelesen wird, aber ich denke, er ist trotzdem also wahnsinnig toll, weil er aus dem Alten Testament kommt, aber so richtig auf das Neue zeigt, also auf Jesus. Und kann ich mal das erste Bild haben, wenn es denn lädt? Das Ganze ist so ein bisschen aus einer Reihe, kann man sagen, ungewöhnliche Begegnungen mit Gott. Ich habe mal meinen Sohn Linus gebeten, zwei davon aufzumalen. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Also es ist ein Tipp, das sind Begegnungen mit Gott aus dem Alten Testament, die nicht ganz so normal sind, irgendwie ein bisschen seltsam, ein bisschen rau, passen eigentlich nicht so ganz in unsere Realität rein. Also vielleicht sieht es jemand, hat einer eine Idee? Genau, der Dornbusch da oben, Mose vorm Dornbusch. Passiert ja auch nicht alle Tage, dass man mit einem brennenden Busch redet. Genau, und unten ist noch einer, auch ein Altes Testament, auch einer von den Giganten. Da prügeln sich zwei. Ja. Genau, Jakob kämpft mit Gott am Jabok. Und was ich heute euch erzählen will, ist eine Geschichte. Genau, ich rede aber über 1. Mose 15 und da geht's um, genau, das war Jakob und hier heute geht's um Abraham. Kann ich bitte das nächste Bild haben? Das Ganze, also habe ich mir nicht ausgedacht, ich habe das auch gehört in der Predigt schon vor Jahren und habe immer gedacht, irgendwann werde ich das mal euch auch weitergeben. Das Ganze, also original kommt von Timothy Keller, Abraham und die Fackel, kann man sich auf YouTube angucken, ist kostenlos, ist aber in Englisch, macht auch nicht jeder, deswegen seid ihr heute hier und ich auch. Okay, starten wir mal. Also das nur zum Disclaimer und um meine Quellen zu zitieren. Lesen wir jetzt mal 1. Mose 15, 1 bis 21. Okay. Nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn, hinauszugehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat, auf dass ich dir dies Land zu besitzen gebe. Abraham aber sprach, Herr, Herr, woran soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Als nun die Sonne unterging, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach der Herr zu Abraham, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Lande, das nicht das ihre ist, und da wird man sie zu dienen zwingen und unterdrücken 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach werden sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und im guten Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen war und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land von dem Strom Ägyptens an bis zu dem großen Strom, den Euphrat. Die Keniter, die Kenasiter, die Kadmoniter, die Hittiter, die Perisiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaiter, die Girgashiter, Und wer fehlt noch? Die Jebusiter. Also das heute, der Text, er hat also eine ordentliche Dosis Altes Testament ist da drin, aber auch Neues Testament, vielleicht ein bisschen versteckt, aber das werden wir heute ein bisschen uns anschauen. Also diese Stelle, den ersten Teil kennt man vielleicht ein bisschen öfter, den zweiten Teil dann eigentlich ein bisschen weniger. Gucken wir uns mal an, Abraham, in was für einer Situation befindet er sich eigentlich? Und die Geschichte mit Abraham beginnt schon 3 Kapitel vorher, in Kapitel 12. Und ja, was für eine Art Beziehung hat eigentlich Abraham mit Gott? Er ist so ein bisschen was wie ein Prophet, auch hier, Gott spricht ja zu ihm. Und er sagt, fürchte dich nicht, das ist ja oft so, wie Propheten auch angesprochen werden. Und auch schon in Kapitel 12 sagt Gott zu ihm, also Abraham, du lebst hier in deiner Stadt, aber jetzt bitte zieh einfach weg, lass alles zurück, deine Familie, deine Heimat, dein Job, geh weg, zieh aus. Und dann sagt Gott auch noch, okay, wenn du das machen wirst, werde ich dir auch Land schenken. Du wirst also ein anderes Land besitzen und du wirst nicht nur Land besitzen, du wirst auch Nachkommen haben. Viele Nachkommen, und guck dir mal die Sterne an, mehr Nachkommen als die Sterne am Himmel sind. Und eine ganze Nation soll aus dir werden. Und nicht nur sollst du viele Kinder und Nachkommen haben, auch etwas ganz Großes soll aus dieser Nachkommenschaft für die gesamte Welt entstehen. Das sind also wirklich große Verheißungen, die Gott Jakob sagt. Und Jakob denkt sich, ja, wow. Ich bin schon sehr alt, meine Frau ist auch sehr alt, bis jetzt hatten wir keine Kinder. Wie soll das gehen? Abraham natürlich. Isaak kommt ja später. Und jemand hat das mal zusammengefasst in so einem Art kleinen Reimchen, wenn man sagt, also Abrahams Leben. Gott sagt zu ihm, ich sende dich, und Abraham fragt, wohin? Und Gott sagt, ja, warte mal, ich sag's dir später, geh einfach. Und Gott sagt, hier, Abraham, ich gebe dir Land. Und Abraham sagt, ja, wo denn? Sag ich dir später, lauf einfach weiter. Und dann sagt er, ich gebe dir ein Kind. Und er sagt, wie soll das gehen? Und Abraham, ich sag's dir später, mach einfach weiter und warte. Und dann kommt endlich das Kind, dann wird Isaak geboren. Und Gott sagt, jetzt Abraham, jetzt töte das Kind. Und Abraham sagt, warum? Und Gott sagt zu ihm, ich sag's dir später, geh auf den Berg, nimm den Esel und das Messer und steig hoch. Und in diesen Herausforderungen oder Krisen hat Abraham immer geglaubt und hat sich bewährt. Also er ist jetzt nicht weggerannt, er hat nicht gedacht, ich habe vielleicht einen besseren Plan und lass Isaak unten. Und er hat einfach auch ein Leben geführt, wenn man sich das anguckt, was wirklich großartig ist. Es waren viele Herausforderungen und er hat sie gemeistert. Und ich denke, auch in unserem Leben gibt es ja auch sehr viele Herausforderungen, Prüfungen. Wir haben jetzt die Adventszeit, wer Kinder hat und Schulweihnachtsfeiern und dies und jenes und der Mathe-Test. Gut, das sind jetzt noch kleine Sachen, die man regeln muss, aber was einen auch stark beschäftigt. Aber es gibt auch noch viel größere Herausforderungen. Bei Macbeth heißt es einmal, das ist das Leben. Jeden Morgen gibt es neue Witwen, neue Waisen. Jeden Tag gibt es neues Leid und neue Herausforderungen. Also bei Macbeth heißt es, an jedem Morgen heulen neue Witwen und neue Waisen schreien, neuer Jammer schlägt an des Himmels Wölbung. Also das Leben ist ja nicht immer hier einfach und toll. Wir haben also Krisen, wir haben Herausforderungen. Und die Frage ist, wie gehen wir da jetzt um? Leben wir jetzt so ein Leben wie Abraham und sind da wirklich leben ein großes Leben und meistern die Herausforderungen oder meistern die Herausforderungen uns und wir gehen irgendwie unter? Und wie können wir eigentlich das so werden wie Abraham, der sich nicht aus der Bahn werfen lässt und mit Gott zusammen das macht? Wie geht das heute? In Vers 6 heißt es, Abraham glaubte dem Herrn. Er sagt also nicht nur, Abraham glaubte an den Herrn, ich erkenne, dass da eine transzendente Intelligenz oder ein Wesen ist, was uns irgendwie steuert. Er glaubte nicht an die Existenz, er glaubte dem Herrn, das, was Gott vorher gesagt hatte. Daran glaubte Abraham. Und deswegen hat er auch ein großartiges Leben geführt. Im Hebräerbrief gibt es ein Kapitel, wo auch der Hebräerbrief zurückblickt auf Abraham und was Abraham auszeichnet. Und da heißt es im Hebräer 8, Vers 17, darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch kräftiger beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich noch mit einem Eid verbürgt. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott mit ihnen lügt, einen starken Trost haben, die wir in unserer Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der hineinreicht in das Innere hinter dem Vorhang. Ich lese nochmal den letzten Vers vor. Also hier spricht Hebräerbrief, dass wir zwei Dinge haben. Damit meint er nämlich der Hebräerbrief den Bund und auch den Schwur Gott, dass er mit uns zusammen leben will. Und das Ganze ist dann, ich lese nochmal Vers 19, diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der hineinreicht in das Innere hinter dem Vorhang. Also den Glauben, dass Gott zu uns steht, dass Gott einen Bund mit Abraham macht, dass Gott einen Bund mit uns macht, das ist also der Anker. Das ist der Anker für unsere Seele. Und wenn ihr überlegt, wozu man einen Anker braucht, wenn man jetzt mit dem Boot aufs Meer rausfährt und dann vielleicht den Motor aufstellt und sich treiben lässt, ohne Anker wird man irgendwo hingetrieben und landet irgendwo, wo man vielleicht gar nicht hin will. Und ein Anker hat ja eine Funktion, der funktioniert ja so, dass den hängt man nicht ins Wasser rein, weil Wasser ist ja auch beweglich, sondern den Anker, den lässt man wirklich tief runter, bis er irgendwann auf Felsen kommt und da feststeht. Und dann habe ich einen Halt. Und in Hebräer sagt, okay, dieser Bund mit Gott, dieses ist also unser fester Anker, der uns hält. Und ich denke, es ist immer wieder gut, sich zu überlegen und zu fragen, was ist eigentlich unser Anker? Was ist dein Anker? Was hält eigentlich dich fest? Ja? Ist es Arbeit und irgendwelche Leistungen? Ist es Aussehen? Talent? Freunde? Familie? Und es kann sein, auch wenn eine Flut kommt, hat man ja viel Wasser da und es sieht gut aus, dass diese Dinge wirklich also einen tragen, wenn dann wieder die Ebbe kommt und das Wasser wegläuft, dann kann sein, dass das nicht tragfähig ist. Ne? Die Bibel sagt uns, alle diese Dinge sind gute Dinge, sind aber alles, ist alles Wasser. Das hängt alles im Wasser drin. Nicht, wenn du jetzt einen Freund hast oder eine Familie, die ist sehr wichtig, irgendwann wird diese Familie auch nicht mehr da sein. Das ist Wasser. Wir haben eben in der Lesung gelesen, Himmel und Erde werden vergehen. Aber was bleibt? Aber meine Worte werden nicht vergehen. Und Gott hat zu Abraham gesagt, ich bin dein Anker. Und wie konnte jetzt Abraham diesen Anker wirklich tief fallen lassen, dass er nicht irgendwie da im Wasser rumschlingert, sondern dass er wirklich tief geht auf den Grund. Schauen wir uns das doch mal an im Text. Gott hat Abraham diese großen Versprechungen gemacht, also ich will dich segnen, du sollst eine große Nation sein und Nachkommen haben und ich will dir auch ein Kind schenken. Und wie schafft es Abraham jetzt darauf zu vertrauen? Das sind ja wirklich große Versprechungen. Wie schafft er, dass er seinen Anker wirklich gründen kann? Und gucken wir mal an, das finde ich eigentlich auch toll, also Gott sagt jetzt zu ihm im Vers 5, schau dir den Himmel an und die Sterne, so viele Nachkommen sollst du haben. Und in Vers 8 reagiert dann Abraham. Wie? Er stellt eine Frage. Herr, woran soll ich merken, dass ich das besitzen werde? Und da ist er eigentlich auch einer von uns, ne? Wenn Gott dir irgendwas sagt, ja, wie soll das gehen? Woran merke ich das? Und Gott sagt, Abraham, ich will dir helfen, dass der Anker ganz tief bei dir reingeht. Und jetzt kommt der Textteil, der vielleicht ein bisschen seltsam ist. Ich habe das auch vorher auch nicht gekannt. Und jetzt kommen diese Tiere ins Spiel. Was passiert da eigentlich? Wir lesen nochmal in Vers 9. Und er sprach zu ihm, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Das ist wieder Altes Testament. Können wir nicht über Neues Testament predigen? Was soll dieses Tiere? Und die werden auch gleich noch zerlegt. Weil Abraham, was macht er damit? Er zerteilt die. Die großen Tiere werden in zwei Hälften gelegt und dann so ein Teil hier, ein Teil hier. Und die kleinen Tiere werden oben hingelegt. Was ist das? Ich meine, wenn wir überlegen, heute, wenn wir einen Vertrag machen, was machen wir dann? Wenn wir einen Vertrag machen wollen und wir wollen garantieren, dass wir und klarstellen, dass jeder auch die seine Pflichten einhält eines Vertrages. Ich möchte ein Haus kaufen. Ich gehe zum Notar am Ende. Und da schreibe ich. Wenn ich eine Frau heirate, oder als ich meine Frau geheiratet habe, habe ich ja auch am Ende unterschrieben. Da gibt es dann Versprechen. Ich sage, also ich werde jetzt in guten wie in schlechten Zeiten meiner Frau treu bleiben. Wenn jetzt Katar sich fragt, ja, woher weiß ich das, dass du das machen wirst, lieber Daniel? Ja, Vertrauen. Und ich habe ja unterschrieben. Das heißt also, wenn ich, okay, ihr sagt jetzt vielleicht, so what, aber nehmen wir an, ich, wenn ich jetzt diesen Vertrag breche, dann hat das gewisse Konsequenzen. Wenn ich mein Haus sage, ich kaufe das Haus und ich unterschreibe nicht, dann hat es keine Konsequenzen. Wenn ich es aber doch unterschrieben habe und dann nicht zahle, dann hat es Konsequenzen, dann zahle ich eine Strafe. So regeln wir das heute. Wir haben Verträge, wir unterschreiben und sagen damit, so ist es. Damals, in der Zeit, als Abraham lebte, gab es nicht diese Schriftkultur wie heute. Wie haben die eigentlich Verträge unterschrieben? Und es ist ganz interessant, es gibt eine Stelle in Jeremia 34, Vers 18, da passiert was ganz Ähnliches wie hier. Da sagt nämlich Gott, und ich will die Leute, die meinen Bund übertreten und die Worte des Bundes nicht halten, den sie vor mir geschlossen haben, so zurichten wie das Kalb, das sie in zwei Stücke geteilt haben und zwischen diesen Stücken sie hindurchgegangen sind. Nämlich die Oberen von Juda und von Jerusalem, die Kämmerer, die Priester und das ganze Volk des Landes, alle, die zwischen den Stücken des Kalbes hindurchgegangen sind, und ich will sie geben in die Hand ihrer Feinde und derer, die ihnen nach dem Leben trachten. Ihre Leichnamen sollen den Vögeln unter dem Himmel und den Tieren auf dem Feld zum Fraß gegeben werden. Also damals, und das ist jetzt auch nicht nur in der Bibel, man findet es auch bei assyrischen oder auch bei anderen Quellen, ist, was Abraham oder was Gott hier zu Abraham sagt, ist, lass uns einen Vertrag unterschreiben. Wir schließen jetzt einen Bund. Und Abraham wusste ja auch sofort, was er machen sollte. Ne? Er fängt die Tiere an zu füttern, die werden zerlegt, ja. Also die machen einen Vertrag. Und damals war es so, wenn jemand einen Bund machte und er würde ihn brechen, hat man dann die Konsequenzen bei der Unterzeichnung des Vertrages schon ausgelebt. Also das heißt, wenn ich einen Vertrag mache, zum Beispiel ein König macht mit einem niedrigen König einen Vertrag, er hat ihn besiegt und dann würde es heißen, der niedrige König geht da durch, und wenn er den Vertrag bricht, heißt das, dann soll ich auch genauso zerteilt werden wie diese Tiere. Dann soll ich zerstört werden, dann soll mein Fleisch genauso auf dem Boden liegen wie von diesen Tieren. Ja, also es hat vielleicht ein bisschen mehr Gewicht, als wenn wir einfach nur mit unserem Namen unterschreiben. Ja. Und Abraham, wie gesagt, er wusste, was passiert, und er hat die Tiere genommen, er hat sie zerteilt, und ich denke, er hat eine gewisse Erwartung gehabt, aber was dann passiert ist, glaube ich, das hat selbst Abraham da auch nicht vorgesehen. Und wir lesen weiter in Vers 12. Als nun die Sonne unterging, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach der Herr zu Abraham: Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in dem Land. Und ich springe jetzt noch mal zu Vers 17. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen, und eine brennende Fackel fuhr zwischen den Stücken von diesen Tieren her. Und an dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Also jetzt kommt irgend auch wieder so ein bisschen was Interessantes, so eine Art, ja, Vision, Traum. Abraham fällt, also Gott kommt zu Abraham. Er tritt hier auf in einer Feuersäule und in einer rauchenden Fackel. Das Ganze ist ein bisschen schwer zu übersetzen, aber das ist eigentlich so die rohe Gegenwart Gottes. Und wenn das passiert in der Bibel, die Leute, also die wir Menschen, wir halten das nicht aus. Auch Abraham, er fällt hin. Ist eigentlich wie in einem Raum, wenn jetzt irgendwie Feuer ist und man will noch ein bisschen atmen und man wirft sich auf den Boden, um noch so 1 Zentimeter Luft einzusaugen. Genauso geht's Abraham. Er spürt eine tiefe Dunkelheit des Herzens, des Geistes, und er ist wie in so einer Art Trance-Zustand. Und dann kommt aber das Überraschende, dass Gott durch diese Stücke hindurchläuft. Und es gibt eigentlich immer zwei Probleme, wenn wir versuchen wollen, so ein großes Leben wie Abraham zu führen. Das eine Problem ist: Gott, wie kann ich dir vertrauen, dass du deine Zusagen hältst? Und das zweite Problem ist so ein bisschen: Wie kann ich eigentlich mir selber vertrauen, dass ich meine Zusagen halten werde? Ist ja aber im Vertrag so, beide Parteien müssen etwas beitragen. Und hier ist es eigentlich wirklich absolut unglaublich, dass Gott da durchgeht. Weil versteht ihr, was das nämlich heißt? Gott sagt zu ihm: Abraham, ich habe versprochen, dich zu segnen. Und ich habe auch versprochen, dass du eine große Nation wirst. Und ich habe versprochen, dass du Nachkommen haben wirst und durch dich die ganze Welt gesegnet wird. Und wenn ich, Gott, mein Versprechen nicht halte, wenn ich nicht tue, was ich gesagt habe, dann soll ich so zerstört werden wie diese Tiere. Dann soll meine Unverwundbarkeit verwundbar werden. Dann soll meine Unsterblichkeit sterblich werden. Meine Unbegrenztheit begrenzt. Dann passiert das Unmögliche. Da wird Gott selber in Stücke gerissen. Und Abraham und wir dachten vielleicht: Wow, ja. Aber irgendwie habe ich immer geglaubt, dass Gott schon seine Zusagen hält. So, ich glaube, das eher größere Problem bin eigentlich ich. Wie kann ich meine Zusagen halten? Ist es nicht eigentlich so, dass Gott irgendwann sagt: Also Daniel, jetzt hast du schon 124 Mal gesagt, du tust es und hast es nicht getan. Schluss. Ja. Jetzt ist vorbei. Wie kann ich sicher sein, dass ich es schaffe? Irgendwann wird Gott vielleicht sagen: Jetzt habe ich wirklich genug. Und das absolut Unglaubliche in dieser Geschichte ist, wenn wir nochmal zurückblicken in die Historie, in die Archäologie, in die Geschichtswissenschaft: Normalerweise, wenn zwei Könige, ein König erobert ein Land und geht mit dem niederen König dadurch, dann geht der Vasall alleine dadurch, oder sie gehen beide dadurch. Das heißt, beide sagen: Wenn wir das nicht halten, dann sind die Konsequenzen, passieren dann so, wie sie da liegen. Entweder beide oder der Untenstehende geht dadurch. Aber in der Geschichte, wer geht hier durch diese Stücke durch? Es ist nur Gott. Abraham liegt quasi in Trance da, im Schrecken, aber Abraham geht nicht dadurch. Allein Gott geht durch. Und Gott sagt: Ich gehe für uns beide durch. Und das ist ein ganz klares Zeichen auf die gute Nachricht, auf das Evangelium. Das ist eigentlich Neues Testament, mitten in diesen Tierhälften. Ne? Eine Errettung ist kein Teamwork. Eine Errettung ist nicht, ich muss mich anstrengen und tue es. Oder Gott sagt, hilf dir selbst, dann ist dir geholfen. Ist doch keine Partnerschaft. Nee, Gott geht alleine durch. Und Gott nimmt die Strafe auf sich. Für beide. Und er sagt zu Abraham, Abraham, möge ich in Stücke zerrissen werden, wenn ich den Teil des Vertrages nicht erfülle. Aber Abraham, möge ich auch zerrissen werden, wenn du den Teil des Vertrages nicht erfüllst. Abraham, ich will dich segnen, auch wenn es am Ende heißt, dass ich dabei sterben muss. Und wenn wir die Bibel weiterlesen, wissen wir, dass das so passiert ist. Denn Jahrhunderte später kam wieder eine Dunkelheit auf die Erde. Und in Markus 15, Vers 33 lesen wir, und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in Jesaja 53, Vers 8 steht, und das geht über Jesus, denn er ist aus dem Land der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volks geplagt war. Gott selbst ist aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Das Unmögliche und das Unvorstellbare ist passiert. Der Allmächtige ist kraftlos, Jesus im Staub zertreten, Gott stirbt und die Dunkelheit kommt auf Jesus nieder. Also Gott sagt wirklich, ich zahle den Preis, wenn ich nicht mich dran halte, und ich zahle auch den Preis, wenn du dich nicht dran hältst. Wie können wir das jetzt praktisch machen? Ich denke, eine Hauptursache von unserem Problem ist, dass wir einfach den Vorhersagen Gottes nicht genug vertrauen. Der Anker, den wir jetzt haben, der geht nicht tief genug. Und wenn du ängstlich bist, vertraust du nicht den Vorhersagen von Gottes Weisheit. Wenn du bitter bist, hast du wenig Vertrauen, dass Gott wirklich Gerechtigkeit und seinen Plan umsetzen wirst. Wenn du dich selber hasst, dass Gott dich liebt. Und immer wenn wir denken, wir wissen es besser, wir verhalten uns, wir haben einen besseren Plan von unserem Leben als Gott, wir sind ungehorsam, wir machen jetzt einfach etwas, weil wir denken, wenn ich mich jetzt nach Gott verhalte und es so tue, dann verpasse ich irgendwas, dann geht es mir irgendwie schlechter. Ist eigentlich immer, weil wir den Vorhersagen Gottes nicht genug vertrauen. Also Zorn, Bitterkeit, Angst. Der Anker ist nicht tief genug, er muss tiefer rein. Und wie bekommen wir den Anker tiefer rein? Wie geht das? Und da können wir auch wieder uns Abraham angucken, Abraham hat gefragt, wie soll das gehen, Herr? Geh zu Gott, geh zu Jesus und frag einfach, ich würde gern glauben, aber wie geht das? Das ist deine Verheißung. Wie kann ich die glauben? Im Neuen Testament ist ein Mann, der mit einem kranken Sohn zu Jesus kommt und sagt, Jesus, hilf mir. Und Jesus sagt, ja, wenn du glaubst, dann wird dir geholfen. Und was sagt der Mann? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus natürlich heilt ihn. Also wir brauchen nicht einen riesen Glauben vorher haben. Wir brauchen einfach das Wissen, oder wir können zu Jesus gehen und sagen, wir haben keinen großen Glauben, aber ich möchte glauben. Das ist der Startpunkt, wie Glauben anfängt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und die Leute, die vielleicht sagen und stolz sind über ihren großen Glauben, die haben vielleicht keinen, oder? Weiß nicht, ja? Aber die Leute auf alle Fälle, die sagen, ich bin ein Zweifler, ich weiß nicht, wie soll das gehen? Jesus, hilf mir. So geht Glauben los. Das ist Nachfolge. Und selbst Johannes der Täufer, als er im Gefängnis sitzt und Jesus eine Nachricht schickt. Bist du's, der Christus, oder sollen wir noch auf den anderen warten, fragt er Jesus. Die haben sie ja vorher auch schon mal gesehen. Und Jesus sagt nicht, also was erlaubst du dir, Johannes? Ja? Stellst mich hier in Frage. Sondern Jesus antwortet ihm, schickt ihm eine Botschaft. Das ist die Basis von einem Glauben, der dann später felsenfest wird. Von einem Glauben, der so groß wird wie bei Abraham und der sich dann auch wirklich bewährt. Jesus wird dich nicht verstoßen, wenn du zu ihm kommst. Und er wird ja auch antworten. Das ist das Erste, also was die Praxis anbelangt. Fragen wir einfach wie Abraham, bringen wir einfach unsere Fragen zu Jesus. Und das Zweite ist, dass wir wirklich auf das Fundament schauen, auf Jesus selber. Denn wenn nämlich Jesus der ist, der sagt, dass er es ist, wenn er wirklich der eine Mensch ist, der ohne Fehler war und für uns gestorben ist, dann ist eigentlich alles andere, findet seinen Platz. Dann ist eigentlich alles ganz klar, auch wenn wir vielleicht irgendwelche Fragen noch haben, die wir nicht jetzt wissen, ist es Evolution oder Schöpfung, ist eigentlich vollkommen egal. Das ist die wichtigste Frage. Ne? Ist Jesus der, der er sagt, dass er es ist? Und wenn er es ist, dann verändert das wirklich alles. Und man bekommt auch keinen Glauben, indem man jetzt irgendwie wissenschaftlich, akademisch Ausgrabungsstätten besucht, sondern man bekommt es wie Abraham gelebt hat, man in die Beziehung herein, man braucht das Evangelium und Jesus, als er am Kreuz war, auf ihn ist ja die gesamte Hölle eingebrochen. Er hat also alles ausgehalten und er ist standhaft geblieben. Das ist also der stabile Anker, auf den wir uns auch gründen können. Und das heißt aber auch, dass du Jesus brauchst und ihn auch persönlich brauchst. Also und habt ihr ihn gesehen? Wurdet ihr vielleicht heute bewegt? Darüber nachgedacht, dass es genau so, wie der Anker arbeitet, wie der Anker tiefer geht ins Herz. Und Jesus sagt, ich gebe euch nicht einen Lohn, ich bin das, ich bin der Lohn selber, ich bin das Leben. Ich bin nicht irgendwie eine Methode, sondern ich bin wirklich der Weg, der Lohn und das Leben. Amen.